ARD.
Und wir müssten einfach in dieser kleinen Studie jetzt zeigen, dass es wirksam ist. Und wir sind sehr überzeugt, dass es wirksam ist, weil wir haben auch einige Patienten schon im sogenannten Off-Label-Verfahren behandelt. Wir wissen also, das ist wirksam. Und diese Studie muss dringend gemacht werden. Und jetzt stehen wir wieder da und haben das Geld nicht. Und wir versuchen jetzt irgendwie über Stiftungen Unterstützung zu bekommen. Also das ist ganz zentral, dass wir diese Studien jetzt machen und hätten dann auch eine Behandlung für viele Betroffene, auch mit einer Perspektive auf Heilung. Und das ist im Moment eine Situation, die ist extrem unbefriedigend.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Vergesslichkeit, Konzentrationsprobleme, Erschöpfung oder Fatigue, also chronische Müdigkeit. Alles Symptome, die typisch sind für Long-Covid. Long-Covid ist unser Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen. Corona wirft einen langen Schatten. 5 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie haben viele Menschen unter Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion zu leiden. Die Wissenschaft versucht, die Krankheit immer besser zu verstehen und zu therapieren. Aber es gibt weiter viele offene Fragen zur Erkrankung Long-Covid. Das wollen wir besprechen mit Carmen Scheibenbogen. Sie ist Professorin für Immunologie an der Berliner Charité und jetzt zu Gast in den Wissenswerten. Hallo, Frau Professor Scheibenbogen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Frau Scheibenbogen, einige Symptome habe ich jetzt schon genannt. Was gehört aus Sicht der Medizin zum Krankheitsbild von Long-Covid?
Ja, also Long-Covid ist erstmal ein Überbegriff für alle Menschen, die nach der Infektion anhaltende Symptome haben, so ab Woche 4. Und das sind teilweise nur einzelne Beschwerden, so wie Sie es genannt haben, Fatigue, können Atembeschwerden sein. Das ist oft auch etwas, was nach wenigen Wochen und Monaten dann ausheilt. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die an ganz vielfältigen Beschwerden leiden. Oft sind auch dann Kopfschmerzen, Muskelschmerzen dabei, schwere Schlafstörungen, Kreislaufprobleme. Was auch extrem belastend ist, ist oft dieses Unvermögen, noch aktiv zu sein. Oft reichen schon Alltagsaktivitäten aus und dann geht es einem noch viel schlechter. Und das kann zu so einem richtigen Crash führen, dass man auch tagelang liegen muss. Das ist ein Krankheitsbild, das wir auch vor der Pandemie schon gut kannten. Das chronische Fatigue-Syndrom oder ME/CFS, das durch unterschiedliche Infektionen ausgelöst werden kann. Und das wir eben jetzt auch nach Covid im Rahmen von Long-Covid bei einem Teil der Betroffenen sehen.
Kurz zur Erklärung, wofür steht ME/CFS?
Sperriger Begriff, myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Das erste ist der englischsprachige Begriff und das wird heutzutage als dieses Akronym abgekürzt, als ME/CFS bezeichnet.
Nochmal, um das abzugrenzen, Erschöpfung, wenn wir abends nach Hause kommen, das spüren ja viele Menschen, auch eine gewisse Müdigkeit. Das geht aber über das normale Maß auf jeden Fall hinaus, wovon Sie hier
reden. Genau, also Erschöpfung im Zusammenhang mit Anstrengung ist ja etwas Normales, dass wir müde sind abends, klar. Aber wir sprechen hier von einer Erschöpfung, die auch über das hinausgeht, was wir kennen nach Anstrengung. Es ist wirklich, sagen wir mal, oft ein Zustand, wo man wirklich so bleiern ist, wo man also kaum noch etwas tun kann, was oft auch das Denkvermögen betrifft und was einen schwer im Alltag beeinträchtigt.
Trotzdem gibt es, wie ich Sie jetzt verstehe, nicht das einheitliche Krankheitsbild für Long-Covid. Das kann durchaus ganz unterschiedlich sein.
Also wir sehen ein buntes Spektrum auch von unterschiedlichen Symptomkonstellationen und es gibt viele, die wir auch gar nicht, sagen wir mal, auf eine bestimmte Diagnose reduzieren können. Auf der anderen Seite gibt es auch umschriebene Krankheitsbilder, die wir eben auch schon lange kennen nach anderen Infektionen. Dazu gehört neben dem ME/CFS auch POTS. POTS steht für posturales Tachykardie-Syndrom. Das ist eine Kreislaufregulationsstörung, die damit einhergeht, dass man nicht mehr stehen kann, dass sich der Kreislauf nicht mehr anpasst vom Liegen zum Stehen. Und das kann auch extrem beeinträchtigend sein. Und auch das ist ein Krankheitsbild, an dem ein Teil der Long-Covid-Betroffenen leidet.
Sie gehören zu den wenigen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland, die auf die Erforschung und Behandlung des chronischen Fatigue-Syndroms, Sie haben es jetzt schon genannt, spezialisiert sind. Das gab es aber schon vor der Corona-Pandemie.
Genau, das tritt infolge verschiedenster Infektionen auf. So der gemeinsame Nenner ist, dass es eine schwere und häufig auch länger anhaltende Infektion ist. Wir sehen es also auch nach Grippe. Wir sehen es insbesondere auch nach einer Epstein-Barr-Virus-Infektion, einer schweren, dem sogenannten Pfeifferschen Drüsenfieber. Und es gab eine Arbeitsgruppe am ICVIK, die Daten sich angeschaut hat und die 2023 eine Stellungnahme veröffentlicht hat und die damals von einer geschätzten Zahl von 150 bis 300.000 Betroffenen in Deutschland ausgegangen ist. Und wir haben jetzt keine ganz aktuellen Zahlen, aber es ist so, dass es sicher zu einer deutlichen Zunahme von ME-CFS-Erkrankten durch die Pandemie gekommen ist. Das sehen wir auch an den Menschen, die sich bei uns in der Ambulanz anmelden. Und wir gehen also davon aus, dass wir etwa momentan 500.000 an ME-CFS-Erkrankte in Deutschland haben.
500.000 in Deutschland, und Sie haben auch im Vorgespräch weltweite Zahlen genannt. Auch da gibt es zumindest
gibt
Annahmen.
Genau, es gibt weltweite Zahlen. Es gibt eine große Übersicht von dem Ziad Al-Ali und der geht davon aus, dass etwa 400.000.000 Menschen, also 5% der Weltbevölkerung, momentan an Long-Covid leiden.
Long-Covid ist zum Teil eine Immunstörung infolge einer Viruserkrankung. Was passiert da im Körper von Betroffenen? Können Sie das ein bisschen näher erläutern?
Ja, auch die Mechanismen sind relativ komplex. Aber was wir schon gut wissen, ist, dass ein Risikofaktor vor allem diese häufig länger anhaltende Infektion ist. Dadurch wird das Immunsystem stark hochgefahren und kommt dann bei einem Teil der Betroffenen auch erstmal nicht wieder richtig zur Ruhe. Und in Folge hat man dann also anhaltend Entzündungen im Gewebe. Man kann sogenannte Autoantikörper nachweisen, die sich gegen Körperstrukturen richten und die dann auch zum Beispiel zu Funktionsstörungen führen können. Gut untersucht ist eine Funktionsstörung im unbewussten Nervensystem, was dann dazu führt, dass man zum Beispiel den Kreislauf nicht mehr richtig anpassen kann oder dass man schwere Schlafstörungen hat. Und da gibt es auch inzwischen die besten Daten für. Es wurde nämlich gezeigt, dass wenn man diese Antikörper von den Patienten auf Mäuse überträgt, dass Mäuse dann ganz ähnliche Symptome entwickeln. Also da sind wir schon relativ sicher, dass ein Teil von Long-Covid und auch ME-CFS eine Autoantikörper-vermittelte Erkrankung ist. Es gibt dann auch weitere Hinweise dafür, dass bei einem Teil der Betroffenen auch das Virus anhaltend im Körper bleiben kann. Und auch da gibt es Hinweise, dass das auch, sagen wir mal, eine Rolle spielt bei Long-Covid. Und gerade bei diesen ganz schwer betroffenen ME-CFS-Erkrankten, da gibt es auch relativ klare Daten, dass infolge dieser Immunaktivierung eine gestörte Durchblutung auch auftritt und dadurch auch die Mitochondrien nicht mehr richtig arbeiten können. Das sind quasi unsere Energiekraftwerke und das kann dann auch gut dieses schwere Krankheitsbild erklären.
Was wissen wir denn noch über die Ursachen von Long-Covid?
Na, es gibt Daten, dass, wie ich gerade sagte, dass die Durchblutung eine zentrale Rolle spielt, beziehungsweise die gestörte Durchblutung. Denn das Perfide an diesem Virus ist, dass es auch Gefäße infizieren kann. Und dass man also gerade sieht, dass unter Belastung auch die Muskulatur nicht richtig durchblutet ist, das Gehirn nicht richtig durchblutet ist, was möglicherweise das Korrelat ist für die schweren Muskel- und Kopfschmerzen, an der viele Betroffene leiden. Das Virus kann auch Nervenzellen infizieren und diese sogenannte Neuroinflammation ist wahrscheinlich auch mit die Ursache für oft die schweren kognitiven Störungen. Brain Fog ist es ja auch genannt. Und letztendlich gibt es auch eine Reihe von weiteren Befunden. Also zum Beispiel spielen auch sogenannte Neurotransmitter eine Rolle, die teilweise schon im Darm die als Vorstufen gebildet werden. Und wenn die durcheinander kommen, sowas wie Serotonin oder Dopamin, dann kann das auch vielfältige Konsequenzen haben.
Wer sind denn die Betroffenen? Sind das vor allem Menschen, die eine schwere Corona-Infektion hatten oder spielt der Verlauf da gar keine entscheidende Rolle? Reicht auch ein milder Verlauf, um Long-Covid zu bekommen?
Ja, dieser sogenannte milde Verlauf ist ja oft auch gar nicht so milde. Heißt ja nur, dass man keine Lungenentzündung entwickelt. Aber das kann auch schon mal dazu führen, dass man 2 Wochen krank ist, gerade wenn man nicht ausreichenden Impfschutz hat. Es ist so, dass die Mehrheit der Erkrankten natürlich einen milden Verlauf haben und deswegen auch die Mehrheit der Long-Covid-Erkrankten sind. Und es sind typischerweise Frauen. Frauen sind also mehr als doppelt so häufig betroffen. Und es sind typischerweise Frauen im mittleren Alter. Und da gibt es, sagen wir mal, auch mehrere Hinweise, warum das so ist. Ich sagte schon, das Immunsystem spielt dabei eine wichtige Rolle. Frauen haben ein aktiveres Immunsystem. Es gibt auch Hinweise, dass Hormone dabei eine Rolle spielen. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass bestimmte Vorerkrankungen ein Risikofaktor sind. Das sind insbesondere auch Erkrankungen, die mit einem überaktiven Immunsystem einhergehen. wie Asthma, Autoimmunerkrankungen, auch Übergewicht.
Was sind denn bezüglich der Ursachen der Krankheit, über die wir jetzt geredet haben, was sind da die Hauptherausforderungen für die Wissenschaft? Also was müssen Sie eigentlich besser verstehen noch, um dann in Folge auch bessere Diagnosen und bessere Behandlungen anzubieten?
Also was momentan eine große Herausforderung ist, ist diese Erkrankung richtig einzuordnen und zu diagnostizieren. Weil wir ja hier nicht mit einem einfachen Bluttest oder einer einfachen Untersuchung das sicher einordnen können, sondern wir müssen immer eine relativ breite Diagnostik machen. Zum Beispiel so ein Symptom wie Erschöpfung, das kann ganz, ganz viele Ursachen haben. Also wir müssen schon auch gucken, dass wir nicht andere Erkrankungen übersehen. Denn es ist ja so, das haben wir auch gelernt, dass nach Covid auch viele klassische Erkrankungen häufiger auftreten. Das reicht von Autoimmunerkrankungen, Diabetes bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist die eine große Herausforderung. Gerade im niedergelassenen Bereich hat man oft gar nicht die Zeit für so eine breite Diagnostik. Dann ist die nächste große Herausforderung, wir haben auch keine guten Medikamente bislang. Also wir haben eigentlich nur Medikamente, um Symptome zu behandeln. Und das ist oft extrem unbefriedigend. Also gerade Menschen, die so schwer krank sind, denen können wir zwar im gewissen Umfang helfen, wir können Schmerzen behandeln, wir können Schlafstörungen behandeln, aber wirklich an die Ursache zu kommen, also und dass wir wirklich Medikamente auch haben, die eine deutliche Besserung und Heilung versprechen, das gibt es bislang nicht.
Da kommen wir auch später nochmal drauf, auf die Therapiestudien. Ich möchte jetzt nochmal auf die Diagnostik zurück. Da haben Sie gesagt, die ist immer noch relativ schwierig. Aber es gibt keinen Zweifel mehr, dass es Long-Covid gibt. Das war ja auch anfangs zumindest umstritten.
Genau, das hat man sicher bis, 22 auch in der Wissenschaft diskutiert. Aber da gibt es inzwischen einen großen Konsens. Und die einigen wenigen, die immer noch sagen, das wäre alles nur eine psychische Überlastung nach der Pandemie, das ist eine Außenseitermeinung. Also das ist klar widerlegt.
Und wenn wir über die Diagnose reden, wann würden Sie Menschen raten, zum Arzt zu gehen, wenn ich ähnliche Symptome verspüre? Also wo ist sozusagen da die Grenze, wo man sagen müsste, da ist jetzt wirklich meine Expertenmeinung gefragt?
Also bei Covid ist es, sagen wir mal, normal in Anführungszeichen, dass man etwas länger braucht, um sich zu erholen als nach einer Erkältung. Wir sagen immer, so eine Grenze ist 4 Wochen. Das ist ja auch diese Definition von Long-Covid. Dann sollte man zu seinem Hausarzt gehen. Eine Laboruntersuchung ist auch sehr sinnvoll. Es gibt nicht selten auch Mangelzustände, die man dann gut behandeln kann. Und wenn soweit alles in Ordnung ist, dann kann man auch erstmal noch beruhigt zuwarten, weil in den ersten Wochen und Monaten heilt das auch bei vielen aus. Wenn man aber dann anhaltende Symptome hat, länger als 3-4 Monate, dann ist es sicher sinnvoll, dass man eine tiefergehende Diagnostik macht und auch guckt, zum Beispiel wenn jemand Atembeschwerden hat, ist was Auffälliges in der Lungenfunktion, wenn jemand Darmbeschwerden hat, entsprechend das untersucht. Und bei den ganz schwer Betroffenen, wenn die länger als 6 Monate krank sind, gerade auch wenn es aussieht Richtung ME/CFS, dann sind Spezialisten gefragt. Von denen gibt es leider momentan auch noch viel zu wenige.
Unser Thema heute, die Wissenschaft zu Long-Covid. Zu Gast in den Wissenswerten im rbb24-Inforadio ist die Professorin für Immunologie an der Berliner Charité, Carmen Scheibenbogen. Ich bin Axel Dorloff. Frau Scheibenbogen, Sie versuchen ja auf unterschiedlichen Ebenen Betroffenen zu helfen und die Versorgung zu verbessern. Welche Ebenen sind das und was ist dabei für Sie zentral?
Also die Versorgung ist leider bislang auf allen Ebenen nicht gut. Und die Versorgung soll so gehen wie bei allen anderen Erkrankungen auch. Das heißt, der erste Ansprechpartner ist immer der Hausarzt, den man im Idealfall hat und der ihn auch gut kennt. Und der arbeitet dann zusammen mit Fachärzten. Es geht dann bei den schwerer Erkrankten natürlich auch immer darum, dass man Spezialambulanzen hinzuzielt, die auch eine Spezialdiagnostik und Therapie anbieten können. So, da ist ja die große Herausforderung im niedergelassenen Bereich, dass das auch sehr aufwendig ist, dass das Wissen gering ist. Und da sind jetzt aber einige Maßnahmen angelaufen, die auch die Versorgung verbessern werden. Es gibt also Richtlinien vom GBA jetzt, wie soll die Versorgung aussehen. Das ist auch nichts Neues, da steht eben drin, dass diese Menschen genauso versorgt gehören wie bei anderen schweren, oft chronischen Erkrankungen. Es gibt jetzt auch ganz wichtig eine bessere Vergütung. Es gibt also über das EBM jetzt zusätzliche Vergütung für die Versorgung von Menschen mit Long-Covid. Über das Bundesministerium für Gesundheit sind eine Reihe von Versorgungsstudien initiiert worden. Da hat also Herr Lauterbach 150 Millionen Euro bekommen und verteilt, Und in Berlin haben wir hier jetzt zum Beispiel eine Förderung bekommen für ein Versorgungsnetzwerk, wo wir mit den Niedergelassenen zusammenarbeiten. Das nennt sich Pais Care. Und da ist unser Ziel, dass wir die Betroffenen schon ganz früh, also ab der 4. Woche, in solche Versorgungsstrukturen bringen. Und da arbeiten wir mit 100 Hausarztpraxen zusammen. Und da gibt es dann auch klare Richtlinien, wie man die Diagnostik macht, wie man die Behandlung macht. Da gibt es unterschiedliche Angebote für Physiotherapie, Psychotherapie. Und die schwerer Kranken bekommen dann auch zeitnah einen Termin an der Charité, wo wir dann gemeinsam mit den Hausärzten versuchen, eine gezielte Behandlung umzusetzen und im Idealfall natürlich auch diese Patienten in Therapiestudien behandeln können mit Medikamenten, die auch gezielt an den Ursachen ansetzen.
Wie läuft das an? Weil so ein Netzwerk von Hausarztpraxen braucht ja wahrscheinlich mal ein bisschen, bis es dann auch funktioniert in Kommunikation mit Ihnen und mit den Spezialisten.
Ja, also da sind wir in Berlin relativ gut vernetzt. Wir sind ja seit 2021 auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Austausch. Die haben ja auch ein Long-Covid-Netzwerk gegründet, sind dort auch sehr aktiv, versorgen dort bereits auch die Betroffenen im niedergelassenen Bereich. Wir sind an der Charité gut vernetzt. Wir haben dort das Post-Covid-Netzwerk auch 21 gegründet. Deswegen denken wir, dass wir in Berlin es auch schaffen werden, in den nächsten Jahren eine wirklich ausreichende Versorgungsstruktur aufzubauen für alle Betroffenen. Wir hatten auch vom Senat, das wurde im Dezember 23 ja schon verkündet, eine Förderung in Aussicht gestellt bekommen. Der Senat hat leider aus haushaltstechnischen Gründen es war nicht in der Lage, uns zu fördern, sodass uns da ein Teil der Förderung nach wie vor fehlt, gerade für die schon länger Erkrankten. Wir haben noch
nicht. Das heißt, da waren Gelder schon zugesagt für eine Förderung von Versorgung von Long-Covid und da ist nichts geflossen.
Die konnten nicht fließen, ja, aus Gründen, da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Genau, aber das ist extrem unbefriedigend, weil das Geld natürlich dringend gebraucht würde. Und wir haben noch eine kleine Förderung über den sogenannten Innovationsfonds. Da haben wir ein Modellprojekt auch für die Versorgung der Schwerstkranken. Das ist ein ganz großes Problem. Wir haben also junge Menschen, die zu Hause liegen, die so krank sind, dass sie schwere Pflegefälle sind, die teilweise kaum noch essen können, nicht mehr aufstehen können. Und wo natürlich die Hausärzte absolut überfordert sind erstmal. Da ist ganz wichtig, dass jetzt auch in diesen GBA-Richtlinien steht, dass der SAPV, also diese spezialärztliche ambulante Palliativversorgung auch mit in die Versorgung eingebunden werden soll. Und da haben wir eben jetzt ein Modellprojekt, wo wir gucken, wie wir das alles am besten koordinieren, wie wir quasi auch unsere Expertise in der Diagnostik über einen Hausbesuch mit einbringen können. Und das ist jetzt erstmal leider nur ein Modellprojekt. Das heißt, wir können hier nur 15 Patienten aufnehmen. Aber das ist natürlich auch ganz wichtig, um dieses ganze System, sagen wir mal, erstmal so in die Versorgung einzubinden, dass es auch wirklich ankommt und dass wir auch Konzepte entwickeln, wie wir das dann am besten umsetzen können.
Wenn wir das nochmal konkreter machen, diese jungen Menschen, die zu Hause liegen und kaum noch was machen können, wie versuchen Sie denen dann konkret zu helfen? Wie kann da eine konkrete Versorgung aussehen?
Ja, also die können in der Regel nicht mehr zu uns in die Ambulanz kommen. Leider haben viele junge Menschen auch keinen Hausarzt. Und dann werden wir oftmals von den Angehörigen kontaktiert, die ganz verzweifelt sind. Und in dieser Versorgungsstudie ist es jetzt so, dass wir dann auch gucken, gibt es vielleicht doch einen Hausarzt oder dass wir versuchen, über dieses KV-Netzwerk einen Hausarzt mit als Partner zu bekommen und dass wir dann hingehen zu den Patienten und erstmal gucken, was ist überhaupt los. Da gibt es ja oftmals nicht mal eine vernünftige Diagnostik. Wir haben auch die Möglichkeit, diese Patienten unter sehr geschützten Bedingungen stationär aufzunehmen an der Charité. Auch das ist ja eine große Herausforderung. Die können sie ja nicht auf eine normale Station aufnehmen. Die halten das gar nicht aus. Die werden dann noch viel kränker. Und dann versuchen wir, ein Therapiekonzept gemeinsam mit dem Hausarzt umzusetzen, mit dem Ziel, dass wir auch erstmal diese Patienten so weit verbessern können, dass sie dann vielleicht auch an anderen Therapiestudien teilnehmen können.
Aber das ist schon möglich, da eine konkrete Verbesserung. Also das sind jetzt keine hoffnungslosen Fälle.
Nein, da haben wir auch schon erste Erfahrungen. Da arbeite ich auch mit einer Kollegin zusammen, die sehr viel Erfahrung schon hat. Und wir haben auch schon angefangen und erste Patienten in Behandlung. Und wir sehen durchaus, dass wir Betroffene von der Bettlägerigkeit zumindest wieder in den Alltag zurückbringen, dass sie sich wieder selbst versorgen können, dass sie wieder aufstehen können.
Sie haben auch eine Hochschulambulanz für besonders Betroffene. Sie haben von den Spezialambulanzen geredet, die es jetzt nicht nur in Berlin gibt. Welche Rolle spielen die?
Na, die Hochschulambulanzen sind immer quasi diejenigen, die sich um die schwer und chronisch Erkrankten kümmern und die natürlich auch diesen Forschungsaspekt einbringen. Das heißt, auf der einen Seite, dass man das Krankheitsbild besser versteht, auf der anderen Seite auch, dass man Grundlagen der Erkrankung erforscht und dann ganz wichtig auch, dass man Therapiestudien macht, dass man also Medikamente prüft in klinischen Studien mit dem Ziel, das dann auch zur Zulassung zu bringen, wenn es wirksam ist. Mhm. Das ist etwas, was normalerweise mit der pharmazeutischen Industrie gemeinsam gemacht werden muss, weil das heutzutage auch extrem aufwendig ist von den ganzen regulatorischen Anforderungen. Also diejenigen, die das Medikament haben, die müssten da eigentlich unterstützend zur Seite stehen und natürlich auch finanziell. Das ist auch sehr, sehr teuer. Und da ist es leider so, dass es bis heute ein ganz geringes Interesse gibt der pharmazeutischen Industrie, Medikamente zu entwickeln. Und wir sind da auf öffentliche Förderung angewiesen. Da gibt es auch seit 2023 Förderungen über das BMBF. Haben wir auch an der Charité zum Beispiel erste Therapiestudien gestartet. Das sind also 5 Studien, die 2023 begonnen haben. Das begleitet wird von auch einem nochmal, sagen wir mal, in die Tiefe gehenden Forschungsprogramm, wo wir wirklich auch anschauen, welche Biomarker haben wir, die uns zeigen, was ist da genau los vom Krankheitsmechanismus und welche sagen uns, welcher Patient spricht auf welche Behandlung an. Mhm. So, das Gute ist, wir haben jetzt schon erste Ergebnisse und wir sehen auch, wir haben also zum Beispiel auch Maßnahmen getestet, wie die Sauerstoffhochdrucktherapie, dass das vielen Betroffenen gut helfen kann. Und auch die Immunadsorption, das ist ein Verfahren, so eine Art Blutwäsche, mit der man die Autoantikörper aus dem Blut entfernen kann. Da sehen wir, dass wir bei vielen Betroffenen sehr schnell eine sehr gute Besserung haben. Das ist also sehr vielversprechend und passt zu den Tiermodellen, dass Antikörper krankheitsverursachend sind. Das Problem bei der Immunadsorption ist, es ist in der Regel kein heilendes, nachhaltiges Verfahren, weil die Zellen, die diese Antikörper machen, die entfernen wir ja nicht. Das heißt, wir sehen auch, dass es manchen schon nach 3 Monaten, nach einem halben Jahr wieder etwas schlechter geht. Und dann ist die Immunadsorption natürlich auch sehr aufwendig. Das heißt, das steht nicht allen Erkrankten zur Verfügung. Aber wir haben jetzt hier die Grundlage, um jetzt Medikamentenstudien zu machen mit sogenannten monoklonalen Antikörpern, die sich gegen Autoantikörper produzierende B-Zellen richten. Und das Gute ist, solche Medikamente sind heute bereits in der Anwendung für viele andere Erkrankungen. Denn viele Erkrankungen sind durch Autoantikörper ausgelöst. Nehmen wir die Multiple Sklerose als Beispiel. Und genau diese Antikörper müssen wir jetzt in klinischen Studien prüfen. Wir können die nicht einfach verschreiben. Die Kasse würde die nicht erstatten. Das wäre Off-Label, weil es eben für diese Patienten noch nicht zugelassen ist. Und da sind wir jetzt an dem Problem. Also zum Beispiel das Medikament, was momentan das wirksamste überhaupt ist. Das gehört einer US-Firma, Amgen. Die hat keinerlei Interesse, uns zu unterstützen. Die gibt uns noch nicht mal das Medikament. Wir versuchen seit 2 Jahren eine Förderung vom BMBF zu bekommen, um diese Therapiestudie zu machen. Und jetzt kurz vor Weihnachten haben wir wieder einen negativen Bescheid bekommen. Es ist wirklich zum Verzweifeln, denn ich weiß, es ist relativ teuer, dieses Medikament ist teuer, also diese Studie würde ungefähr 3 Millionen kommen, aber es steht in keiner Relation zu dieser ökonomischen und sozialen Belastung und auch persönlichen Belastung, die wir momentan haben durch diese vielen schwerkranken Menschen. Und wenn wir in dieser...
Das heißt, die Folgekosten sind eigentlich viel höher als...
Natürlich, ja. Und wir müssten einfach in dieser kleinen Studie jetzt zeigen, dass es wirksam ist. Und wir sind sehr überzeugt, dass es wirksam ist, weil wir haben auch einige Patienten schon im sogenannten Off-Label-Verfahren behandelt. Das wissen wir auch von anderen Ärzten. Also in Deutschland gibt es einige Patienten, die solche Medikamente ja auch schon bekommen haben. Wir wissen also, das ist wirksam. Und diese Studie muss dringend gemacht werden. Und jetzt stehen wir wieder da und haben das Geld nicht. Und wir versuchen jetzt irgendwie über Stiftungen Unterstützung zu bekommen. Also das ist ganz zentral, dass wir diese Studien jetzt machen. Es gibt andere Medikamente, die können das auch, die sind nicht so wirksam. So das älteste Medikament ist das Rituximab. Das ist am wenigsten wirksam. Wir wollen eigentlich diese Studie nicht mit dem Rituximab machen, weil wenn wir da keine ausreichende Wirksamkeit zeigen, dann ist es umso schwerer, nochmal die andere Studie zu machen. Mhm. Also in dieser Situation befinden wir uns momentan. Wir haben relativ klare Evidenzen, was die Ursache der Erkrankung zumindest bei einem Teil der Betroffenen sind. Wir haben die Medikamente, die sind schon zugelassen. Und wir müssten einfach noch diese Studien machen, und hätten dann auch eine Behandlung für viele Betroffene, auch mit einer Perspektive auf Heilung. Und das ist im Moment eine Situation, die ist extrem unbefriedigend.
Das heißt, ausgehend von Ihren eigenen Therapiestudien wissen Sie die Wege, die man gehen müsste. Ihnen fehlt aber das Geld, beziehungsweise Ihnen fehlt der Einsatz der pharmazeutischen Industrie.
Genau, also es ist ja auch so, wir haben ja uns auch vor der Pandemie schon damit beschäftigt. Und deswegen haben wir relativ klare Konzepte. Ich glaube, wir sind da mit am weitesten international, weil eben viele andere erst in der Pandemie begonnen haben, sich mit diesen Erkrankungen zu beschäftigen. Und ich versuche schon seit über 10 Jahren Therapiestudien mit diesen Medikamenten zu machen. Und bislang war einfach eine ganz große Ablehnung da. Und also jetzt, wie gesagt, kann ich nur hoffen, dass wir in der Politik nochmal Gehör finden oder auch, dass wir Stiftungen finden, die uns unterstützen, damit wir das schnellstmöglich auch machen können. Wir haben dann immer noch mal einen großen Aufwand in der Vorbereitung. Das können wir aber inzwischen stemmen. Wir haben eigene Strukturen an der Charité aufgebaut und wir haben auch ein Team, das diese Studien machen kann. Wir haben auch eine Förderung für ein, oder hoffentlich, die steht zumindest in Aussicht, für ein anderes Medikament, was auch an diesen Zellen angreift, was aber wahrscheinlich nicht ganz so wirksam ist. Also deswegen wäre es wirklich, sag mal, der Weg ist klar, was wir jetzt machen müssen, aber momentan sind die Mittel nicht da. Und ich sehe auch international nicht, also ich sehe nicht, dass momentan solche Studien gemacht werden. In den USA sind bislang vor allem Beobachtungsstudien gemacht worden, das heißt, es ist der Ist-Zustand erhoben worden. Es sind jetzt international Medikamentenstudien angelaufen, aber viele sind auch wieder nur auf Symptombehandlung ausgerichtet. Am NIH war im September noch mal eine große Konferenz. Da wurden erstmal Ideen gesammelt, was man machen könnte. Ich war auch eingeladen. Aber wie gesagt, von der Idee bis zur Umsetzung vergehen wieder Jahre, die die Betroffenen einfach auch nicht mehr warten wollen. Ich meine, die Realität ist auch, dass viele schwer Betroffene so sehr leiden, dass inzwischen eine Reihe von Patienten auch den Suizid gewählt haben.
Liegt das denn daran, dass das Krankheitsbild dann noch relativ neu ist nach dieser Corona-Pandemie und dass das braucht, bis so ein großer Apparat dann irgendwie, was Forschung anbelangt, was Therapiestudien anbelangt, in Gang kommt? Oder?
Ja, das Schlimme ist ja, diese Krankheitsbilder sind ja nicht neu, sondern die gibt es ja, auch schon, solange man zurückschauen kann in der Wissenschaft.
Das Problem ist nur dramatisch.
Nur die sind natürlich relativ komplex, erstmal schwer zu fassen. Und da ist die Wissenschaft leider auch lange einen falschen Weg gegangen. Die wurden zunächst oft als psychisch eingeordnet, als eine Erkrankung, wo die Patienten quasi auch eine falsche Vorstellung haben von dem, was sie noch können und sich dann zu wenig belasten und immobil sind oder hysterisch sind. Also die Literatur ist voll von gruseligen Geschichten, was mit diesen Patienten in der Vergangenheit gemacht wurde. Aber nichtsdestotrotz gab es schon zu Beginn der Pandemie wichtige Grundlagen und wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr gute Studien international, sodass es eigentlich jetzt relativ klar ist, zumindest für einen Teil der Betroffenen, was ist der Krankheitsmechanismus und entscheidend wirklich, damit diese Patienten auch in den Versorgungsstrukturen ankommen, ist, dass wir jetzt auch die Medikamente haben, um das zu behandeln, weil das ist Stand im Jahr 2025. Fast alle anderen Erkrankungen können wir heutzutage mit Medikamenten gut behandeln. Und damit fühlen sich dann die Ärzte auch wohl. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund für diese Versorgungsschwierigkeiten, dass viele Ärzte auch gar nicht so genau wissen, was sie tun sollen und sich auch nicht gerne um Patienten kümmern, wo sie dann so hilflos dastehen.
Es gibt aber auch ganz einfache, pragmatische Ansätze. Gerade kam eine Studie heraus, das haben Sie im Vorgespräch erzählt, zu der Wirkung von Nasenspray.
Genau, also da geht es jetzt in die Richtung, das Beste wäre natürlich, wir würden erst gar keine Patienten haben, die an diesen postinfektiösen Erkrankungen leiden. Also es geht um Prävention. Und es ist ja so, es erkranken ja immer weiter viele Menschen. Also Covid ist ja nicht vorbei, wir haben gerade wieder eine große Influenza-Welle. Wir wissen, dass, sagen wir mal, Impfung auch einen Teilschutz bietet, aber leider ist der nicht vollständig. Und es gibt jetzt auch einige Studien, die zeigen, dass man bei der akuten Erkrankung das vermeiden kann, dass Long-Covid sich entwickelt oder andere postinfektiöse Erkrankungen. Und da gab es zunächst Studien, die zeigen, dass Virusmedikamente das können nicht besonders gut. Dann gab es auch eine Studie, die hat gezeigt, dass ein altes Diabetesmedikament Metformin da sehr wirksam ist, wenn man das also im Idealfall schon innerhalb der ersten 3 Tage von Covid gibt. Und dann gibt es auch einige Studien, die sich beschäftigt haben mit Antihistaminika, auch als Nasenspray, weil das ist ja die Eintrittspforte von SARS-CoV-2 und vielen anderen Viren. Und jetzt noch mal ganz aktuell eine Studie veröffentlicht wurde, die nicht nur gezeigt hat, dass der Verlauf von Covid etwas milder ist mit so einem Nasenspray, sondern auch, dass das Risiko, Long-Covid zu entwickeln, wirklich um mehr als 90% gemindert ist. Und das ist natürlich eine ganz einfache Maßnahme. Das kostet 10 Euro so ein Nasenspray und das kann man sich auch frei in der Apotheke kaufen. Da gibt es unterschiedliche Anbieter und ich denke, das ist etwas, was man wirklich auch in die Breite bringen könnte in der Anwendung, solange wir keine besseren Behandlungsmöglichkeiten haben.
Um das vielleicht nochmal als Tipp mitzugeben, das heißt, verstehe ich richtig, einfach in der Akutphase der Infektion ein Nasenspray nutzen, gar kein spezielles, das kann schon helfen.
Also genau, es gibt schon Daten, dass einfach nur, sagen wir mal, die Nase zu spülen, so also mit Kochsalzlösung, dass das auch dass den Verlauf von Covid deutlich bessert. Und jetzt dieses Nasenspray, das enthält ein Antihistaminikum. Meistens ist es ja so ein adrenalinhaltiges Nasenspray, was man zum Abschwellen verwendet, aber man kann auch diese Antihistaminika verwenden und die haben also auch eine gewisse Wirksamkeit, dass Covid etwas milder verläuft und scheinen eben, wie gesagt, auch, das ist jetzt nur eine erste Studie, aber die scheinen auch das Risiko für Long-Covid zu vermindern.
Was Sie auch schon genannt haben, ist jetzt die Impfung. Ich glaube, das haben viele Leute gar nicht mehr so auf dem Zettel, dass es ja auch die Auffrischimpfungen noch gibt, dass das teilweise auch geänderte Impfstoffe dann sind im Vergleich zu 1,5 Jahren. Wie wichtig ist das, um Long-Covid vorzubeugen, um das Problem anzugehen?
Also da auch gibt es viele Daten jetzt aus Studien, die zeigen, dass gerade diese komplexen Syndrome, wenn man ausreichend geimpft ist, dass das Risiko dann nur noch etwa halb so hoch ist, dass man so etwas entwickelt. Und ausreichend Impfschutz oder Immunschutz, das ist so definiert, dass man dreimal einen Kontakt hatte, entweder durch eine Infektion oder durch einen Impfstoff, dann hat man einen ausreichenden Basis-Immunschutz. Und zu weiteren Impfungen, da gelten die Empfehlungen momentan nur für Menschen mit einem erhöhten Risiko, also wenn man eine Grunderkrankung hat oder wenn man älter als 60 Jahre ist.
Frau Scheibenbogen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Zu Gast in den Wissenswerten Carmen Scheibenbogen, Professorin für Immunologie an der Berliner Charité. Sie forscht unter anderem zu Ursachen, Therapie und zur Versorgung von Long-Covid. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.